Ein kreatives Hallo an dich. In dieser Folge spreche ich mit Michaela Neugebauer über unseren Beruf als Innenarchitekten und dessen Anerkennung in der Gesellschaft. Außerdem sprechen wir auch über die Unterschiede in der Ausbildung. Herzlich willkommen bei Innenarchitekturwissen, dem Podcast für Tipps und Tricks sowie Erfahrungsaustausch und Ideensammlungen zu allen Themen, die InnenarchitektInnen, PlanerInnen und GestalterInnen in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen. Mit Eva von Recreative Interior. Heute habe ich in meinem Podcast wieder eine ganz wundervolle Gästin, nämlich die liebe Michaela Neugebauer von Brand Interiors. Und die Michaela sieht sich selbst als die Schnittstelle zwischen der Gestaltung und den betrieblichen Anforderungen des Auftraggebers. Sie ist Projektsteuerin, aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen und ihr lieber selber die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Liebe Michaela, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, danke schön, Eva. Ich freue mich auch, dass ich heute da bin und dass wir ein bisschen plaudern können. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig in München tätig, mit dem Thema Projektsteuerung, aber auch Innenarchitektur. Ich bin Innenarchitektin, studierte Innenarchitektin, und seit fast 40 Jahren, seit meinem ersten Praktikum mit Leidenschaft im Beruf. Ich habe erst als in der Planung gearbeitet und habe dann gewechselt in die Industrie auf Auftraggeberseite. Und das ermöglicht mir heute diese Schnittstelle zwischen Bauherr, also Bauherr der Industrie, ja, beispielsweise Hotellerie oder Bürobau, und dem Planungsteam zu arbeiten.
Mhm. Total schön. Ja, kurz und knackig. Perfekt. Wir haben nämlich heute einiges vor. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach mal so den Einblick zu bekommen, wie viel bei dir schon passiert ist, weil ich glaube, allein die kurze Vorstellung hat schon einiges gezeigt und auch den Hörern gezeigt, hey, da ist eine Frau, die hat wirklich viel Erfahrung. Und wir wollen heute ja mal so ein bisschen unseren Beruf als Innenarchitektinnen, als Innenarchitekt unter die Lupe nehmen und auch den Interessenskonflikt, den es ja teilweise gibt, bezüglich auch unserer Anerkennung in der Gesellschaft. Und du hast gerade auch schon, glaube ich, bewusst dazu gesagt, du bist studierte Innenarchitektin. Da gehen wir heute später auch nochmal drauf ein. Aber erstmal so aus deiner Sicht, warum denkst du, haben wir Innenarchitekten, Innenarchitektinnen teilweise immer noch die Herausforderung, unseren Beruf erklären zu müssen? Warum ist es so schwierig bei uns in der Gesellschaft, diese Anerkennung, die wir ja mehr als verdient haben, auch wirklich zu bekommen?
Tja, Eva, das ist schwierig. Das Warum ist schwierig zu erklären, aber es gibt ein paar Gründe dafür. In jedem Fall ist es so, wie du es auch schon sagst, man muss es erklären, und weil das Unwissen darüber, was Innenarchitekten tun, oder der Eindruck, dass Innenarchitekten nur die Wände bunt machen und die Möbel aufstellen, das ist ja weit verbreitet und hält sich auch beharrlich. Und ich kenne Innenarchitektenkollegen, deren Eltern auch Jahre nach dem Abschluss und im Beruf immer noch behaupten, dass ihre Kinder Architektur studiert hätten, weil sie instinktiv wissen, dass der Beruf des Innenarchitekten negativ belegt ist. Und persönlich bin ich auch schon gefragt worden, ob man Innenarchitektur an der Abendschule lernen kann, und zwar von einem Architekten. Ich selbst kommuniziere auch gar nicht offensiv, dass ich Innenarchitektin bin, weil ich um die Vorurteile weiß und dadurch auch keine Nachteile haben möchte. Also es ist wirklich schwierig und Aufklärung tut Not. Möglicherweise kommt die mangelnde Anerkennung in der Gesellschaft dadurch, dass Innenarchitekten von der Lehre ausgeschlossen sind. Zu meiner Zeit und heute ist es, glaube ich, auch immer noch weit verbreitet, dass Innenarchitektur nicht von Innenarchitekten gelehrt wird, sondern von Architekten. Das kommt zum einen dadurch, dass Innenarchitekten von der Promotion weitestgehend ausgeschlossen sind. Wir studieren traditionell an Fachhochschulen, Es gibt in Deutschland nur eine Akademie, die einen Universitätsabschluss anbietet. Und somit sind wir von der Promotion ausgeschlossen. Und das schließt uns natürlich von der Lehre aus, aber auch von der Verwissenschaftlichung der Innenarchitektur. Da wird die Forschung im Sinne von der Wirkung von Räumen auf Menschen, beispielsweise in der Heilung, wird immer noch Architekten überlassen. Ja. Und ich will deren Leistung da gar nicht schmälern. Die ist hervorragend, aber die öffentliche Anerkennung erhalten dann eben Architekten für diese Forschungsarbeit. Und ich möchte hier einmal festhalten, dass Innenarchitekten das auch könnten.
Ja.
Ein maßgeblicher Beitrag zum negativen Bild des Innenarchitekten leistet leider auch die Architektenschaft. Nach meiner persönlichen Erfahrung wird die Leistung des Innenarchitekten gern vom Architekten mit übernommen. Augenscheinlich, um den Bauherrn Geld zu sparen. Aber eigentlich geht es am Ende im Projekt um Macht und natürlich auch Honorar. Es ist ein freieres Durcharbeiten, wenn ich keinen Kollegen habe, der mir von innen nach außen reinquatscht. Und natürlich ist es halt auch nochmal ein zusätzliches Honorar, was man sonst teilen müsste. Das ist maßgeblich bei den Freiberuflern natürlich so. Die Berichterstattung, und da versuchen wir ja heute, liebe Eva, ein bisschen entgegenzuwirken, ist natürlich auch ein Thema. Selbst in anerkannten Medien wie der von mir sehr geliebten Süddeutschen Zeitung wird regelmäßig über Interior-Designer oder Innenraumspezialisten, Innendesigner und dergleichen berichtet. Sehr plakativ auf ganzen Seiten über Menschen, die mehr oder minder ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Und eine Klarstellung gegenüber einem studierten, mit akkreditierten Abschluss ausgezeichneten Innenarchitekten fehlt da völlig. Und das stört natürlich, weil ich manchmal auch denke, naja, ein selbst im ausgebildeter oder im Online-Kurs ausgebildeter Zahnspezialist würde wahrscheinlich nicht so positiv bewertet werden. Man würde sicherlich dazu raten, noch zum Zahnarzt zu gehen. Aber bei Innenarchitekten scheint die fundierte Ausbildung gar keine Rolle zu spielen.
Augenscheinlich, ja. Also ich glaube, zumindest entschuldige, dass ich da mal kurz reingehe, weil ich finde das auch richtig spannend, da mal hinzugucken, woher kommt es denn so genau, ne? Weil letztendlich, wie du schon sagtest, bei anderen Professionen geht man ja auch davon aus, dass da eine fundierte Ausbildung dahinter steckt und man würde ja auch nicht zu jemandem x-beliebigen gehen. Und mich interessiert immer, woher kommt denn dieser Gedanke, ja, einen Innenarchitekten, den spare ich mir, mehr oder weniger, weil das mache ich selber oder es macht eben der Architekt selber mit. Aber da steckt ja eine wirklich langjährige Erfahrung und langjährige Ausbildung dahinter, die man jetzt nicht mal eben so, weil einem halt Gestaltung liegt, auch mit abdecken kann. Ja.
Das ist halt das Thema, dass also so nach meiner Erfahrung ist jeder, der schon mal eine Küche gestrichen hat, hält sich selbst für einen Innenarchitekten. Das ist auch oft bei den Kunden weit verbreitet. Das wird unsere Leistung von Marketingabteilungen mit übernommen, weil eben die Unkenntnis, was Innenarchitekten im Projekt leisten können, ist so weit verbreitet, dass oft deren Beauftragung verhindert wird. Das ist ein Teufelskreis. Man geht davon aus, Innenarchitektur ist Luxus, kann auch die gestalterisch begabte Mitarbeiterin eben aus irgendeiner Abteilung. Ich habe oft selbst auch schon erlebt, dass es den Menschen halt auch Spaß macht. Ne? Jeder beschäftigt sich gern mit dem Thema Innenraum und gestaltete Innenräume. Und der Bauherr, der das alles bezahlt, weiß oft gar nicht, wie viel Geld er damit auch verbrennt. Weil schlussendlich, ich meine, es geht immer um Budgets, um Geld. Es muss alles ein Return on Investment haben.
Ja.
Das ist eine Tatsache, aber woher sollen sie es eigentlich wissen, wie viel Geld sie in die Tonne treten, weil sie Fachleute vermeiden oder Fachleute vermieden werden?
Ja.
Es ist vielleicht um das Thema jetzt auch nochmal, woher kommt diese negative Ansicht in der Gesellschaft, der Beruf des Innenarchitekten. Es ist natürlich auch ein Gender-Thema, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist eine Realität. 62,5% aller Innenarchitekten sind Innenarchitektinnen. Ja. Und da muss man halt sagen, Frauen bleiben halt oft nicht am Ball nach der Berufsausbildung. Sie bekommen die Kinder, das ist eine Tatsache, und gehen dann halt öfters auch in die Care-Arbeit mit hinein und haben gar nicht die Kraft und den Willen und die Energie, sich noch um Selbstvermarktung zu kümmern und sich um die Anerkennung in der Gesellschaft zu kämpfen. Und da ist natürlich auch ein Thema dahinter, was man einfach nicht von der Hand weisen kann. Woher das kommt, dass es mehr Innenarchitektinnen gibt, als es beispielsweise Architektinnen gibt, also Außenraumgestalter und Planer, das kann ich nicht beantworten. Hängt vielleicht auch mit dem Nestbau zusammen und dergleichen, dass da die Begabung einfach anders verteilt sind, die Interessen. Ja, und wir haben natürlich auch das Thema der Ausbildungsinstitute. Wir haben, also Innenarchitektur studiert man und schließt mit einem staatlich anerkannten Abschluss ab, der dann auch kammerfähig ist. Es gibt aber eine Menge Ausbildungsinstitute, die eben genau diesen Punkt, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen oder ich möchte mein Hobby weiter ausbilden. Da gibt es Online-Anbieter von Fernlehrgängen oder Abendschulen dergleichen, die sehr aggressiv am Markt unterwegs sind. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung. Wenn ich im Internet nach Innenarchitektur-Ausbildung suche, erhalte ich zunächst Ergebnisse für Online-Kurse.
Ja, die praktisch ja gar keine Hochschulen in dem Sinn sind, sondern das sind dann private Anbieter teilweise, die natürlich viel Marketingbudget reinstecken. Du hast ja gerade genannt, aggressiv am Markt unterwegs. Also es liegt einfach dran, dass die ihre Sichtbarkeit natürlich auch durch Werbebudget kaufen, was ja auch an sich nicht verwerflich ist. Es rückt nur einfach das Bild so ein bisschen, oder es verrückt das Bild, das früher vielleicht vorherrschte, wenn man gesucht hat, dann hat man auch eine Hochschule gefunden. Und jetzt ist es einfach so ein bisschen über die Jahre, ja, hat sich das gewandelt, weil damals, als du die Ausbildung gemacht hast, war das ja noch ein bisschen anders, ja. Also ich finde, das ist gerade in den letzten 4, 5 Jahren schon anders geworden, einfach in der Wahrnehmung. Ich kann mich noch erinnern, mich hat auch mal ein Schreiner gefragt, ja, er würde gerne noch weitermachen, er würde gerne eben Innenarchitektur noch nebenbei so die Ausbildung machen. Und ich habe dann gesagt, wie nebenbei die Ausbildung machen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein Vollzeitstudium und das braucht total viel Zeit. Und dann meinte er, nee, da hat er was gefunden. Und ich war erstmal total wie vor den Kopf gestoßen und dachte mir, hey, was ist das? Weil es einfach nicht der gleichen Wertigkeit, die Wertigkeit ist einfach anders. Ich glaube, in solchen Kursen ist natürlich auf bestimmte Dinge der Fokus, die vielleicht auch viel Spaß machen, aber unser Beruf macht ja nicht immer nur Spaß. Ja, wir haben ja auch ganz viele Excel-Tabellen, die wir pflegen müssen. Wir haben auch viele technische Details. Manchen liegt es mehr, manchen weniger. Aber genau solche Themen sind ja das, was hinter den verschlossenen Türen passiert, was keiner so mitbekommt und auch der Kunde vielleicht teilweise gar nicht mitbekommt, was noch alles dahinter steckt. Und da, glaube ich, ist auch nochmal dieser Ansatz, okay, man weiß gar nicht, was alles noch zu dem Berufsbild überhaupt dazugehört, oder? Wie siehst du das?
Also, ja, vielleicht, also, die privaten Anbieter, die fokussieren sich stark auf den auch privaten Bereich. Also die fokussieren in ihrem Angebot auf Wohnwelten und Lebensräume. Und ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, Eva, bin ich da echt nochmal eingestiegen, habe gedacht, naja, im Grunde das, was die anbieten, übrigens immer auch in der Transparenz, dass die Ausbildung dort nicht zur Kammerfähigkeit ausbildet. Also die machen nichts falsch. Die sagen ganz transparent, die studieren hier nicht Innenarchitektur, sondern wir bilden sie hier aus. Es oft steht auch wirklich drin, machen sie ihr Hobby zum Beruf. Der Fokus ist aber stets auf diese Wohnwelten und Lebensräume. Und insofern muss ich sagen, also mir persönlich nehmen diese Schulen keine Kunden weg.
Ja.
Weil, sag mal so, es gibt natürlich Kollegen, die arbeiten in dem Bereich Wohnberatung, Wohnwelten, private Bauherren. Das tue ich jetzt persönlich nicht. Das habe ich ganz früh für mich entschieden, dass das für mich nicht die richtige, der richtige Auftraggeber ist, sondern ich arbeite von jeher im Hotelbau, im Bürobau. Und das sind Kunden, oder auch im Ladenbau. Und das sind Kunden, die eine ganz andere, also die Innenarchitekten auch eine Wertigkeit geben. Also man würde in der Hotellerie, würde man nicht ohne einen ausgebildeten Innenarchitekten arbeiten. Das ist einfach ein Fakt, weil eine Marke hat ein Erscheinungsbild, das ist sehr speziell, das wird stark ausgearbeitet von Markenberatern. Und da muss die Marke und deren Visualisierung, also Darstellung im Dreidimensionalen, die muss eingebettet sein in operative Abläufe des Hotelbetriebs. Und da geht es um Kosten und es geht um Budget und es geht um Langlebigkeit, um Pflegeeigenschaften, es geht um Brandverhalten. Und das sind Dinge, die man eben an diesen Lehrgängen in wenigen Wochen, also ich weiß sowieso nicht, was man in wenigen Wochen so lernen kann. Das wird dort nicht vermittelt. Gleiches ist wichtig für den Bürobau. Also man würde, ein Innenarchitekt arbeitet da von innen nach außen, geht hier immer von der kleinsten Einheit aus, nämlich dem Nutzer. Und dieser Nutzer, der Herr Meier oder die Frau Müller, die entscheiden am Ende ja auch darüber, ob diese Immobilie und die Investition des Bauherrn Erfolg hatte. Nämlich, wie sitze ich an dem Tisch, wie sitze ich, welche Luft atme ich, welches Licht bekomme ich, wie ist der Weg in die Teeküche, wie sieht die Teeküche aus, wie treffe ich meine Kollegen in der Kantine, welches Zugangskonzept habe ich etc. pp. Und das wird am Ende beurteilt. Und da muss man jetzt auch nochmal sagen, da wird nicht beurteilt in der Regel, wie schön ist die Fassade meines Gebäudes, sondern das wird wirklich, der Herr Meier schaut, wie ist mein persönlicher Arbeitsplatz. Und deswegen halte ich auch aus diesem Grund Innenarchitekten in der Projektsteuerung für eine gute Wahl für Bauherren, die für ihre Nutzer arbeiten, also für ihre Mitarbeiter beispielsweise im Bürobau. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel einen Diplomstudiengang damals gemacht. 12 Semester habe ich studiert, zum Leidwesen meiner Eltern. Man hätte es ein bisschen schneller schaffen können, aber die Zeit habe ich gebraucht. Ich habe dann schlussendlich auch wirklich gut abgeschlossen und schlussendlich auch immer gearbeitet. Und so war ich dann auch fähig, mich dann relativ fix hochzuarbeiten und eine Karriere zu machen. Ist heute aber auch noch ähnlich. Man kann heute Innenarchitektur studieren, eben an 14 Hochschulen. Das sind Fachhochschulen, die eben keinen Universitätsabschluss haben. Man kann aber auch an einer Akademie studieren und 3 Privatschulen. Und jeweils studiert man dann bis zum Bachelor 6 bis 8 Semester. Danach kann ich in den Beruf eintreten, habe auch eine sogenannte Kammerfähigkeit. Das heißt, die Architektenkammer anerkennt diese Ausbildung und man kann dann Kammermitglied werden. Das ist eine wichtige Sache, aber ich glaube, darauf geht ihr nochmal in einem nächsten Podcast ein.
Genau, was da noch alles dazugehört und wie viele Jahre man dann noch gearbeitet haben muss und so weiter. Da gibt es nochmal eine extra Folge zur Eintragung. Genau.
Und ich kann eben noch auf diesen Bachelor dann auch nochmal einen Master draufsatteln, der dann nochmal 2 bis 4 Semester dauert. Und dem gegenüber stehen eben diese ganzen Fernlehrgänge, die wenige Wochen dauern und die eben, wie gesagt, nicht hammerfähig sind. Sie sind manchmal staatlich anerkannt. Da gibt es Fernuniversitäten oder Fernakademien, die heißen alle ein bisschen unterschiedlich. Die sind zwar staatlich anerkannt, aber eben nicht von der Kammer. Und das ist ein Manko, wenn man sich ernsthaft für diesen Beruf interessiert. Und man muss halt eben auch sagen, diese aggressive Werbung, die machen können, kommt natürlich auch dadurch oder ist dadurch möglich, dass sie alle Geld verlangen. Das ist an einer staatlichen oder an einer Fachhochschule, Akademie, wird auch eine Studiengebühr erhoben, so wie für andere Studiengänge auch, aber nicht in dem Maße, wie das für diese Lehrgänge der Fall ist. Ja. Das muss man sich natürlich auch überlegen, wie ist die Qualität der Ausbildung, wenn ich dafür, was weiß ich, 1.000 Euro bezahle für 6 Wochen. Was steht da dahinter? Da steht natürlich ein Geschäftsmodell dahinter. Das ist an der Hochschule gar nicht der Fall. Also an einer echten, in Anführungsstrichen.
Ja, Eine, die man auch physisch besuchen kann. Das andere sind ja meistens Online-Angebote, die es da so gibt. Ja.
Genau.
Ja. Du hast jetzt schon einiges bezüglich so der Unterschiede in der Ausbildung auch mit uns geteilt. Und ich finde das auch richtig toll, wie du es nochmal aufbereitet hast, weil ja, es ist kein einfaches Thema dahingehend, dass es doch einfach so ein unterschiedliches Angebot gibt und natürlich das Ganze auch komplex ist. Und wir wollen an der Stelle natürlich auch nicht die Angebote jetzt irgendwie abwerten oder sonstiges, sondern einfach hier Aufklärungsarbeit darüber leisten, weil unseres Wissens nach ist es vielen gar nicht so bewusst, was es eigentlich alles gibt und was das auch wiederum für Konsequenzen hat, wenn man eben sich für diesen Weg entscheidet oder für diesen Weg. Konsequenzen dahingehend, wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, auch mit der Kammerfähigkeit, und dann auch eben in der Art und Weise, welche Kompetenzen man dann in seinem Beruf eben hat und was man dann auch für Aufträge annehmen kann. Gerade wenn man eben überlegt, man möchte eher im B2B-Bereich unterwegs sein, wo du und ich ja unterwegs sind, da ist es natürlich nochmal was ganz anderes und da braucht man eben nochmal zusätzliche Qualifikationen, die jetzt mit einem Fernlehrgang in dem Sinn erstmal nicht mitgegeben werden. Du hast auch schon ein bisschen einen Einblick dazu gegeben, wie du unseren Beruf als Innenarchitektin siehst, nämlich wirklich, dass wir ja immer vom Kleinsten ausgehen. Also wir planen ja meistens von innen nach außen, weil wir uns immer in die Sicht unserer Raumnutzer hineinversetzen und versuchen rauszufinden, wie fühlen die sich dort, wo soll der Lichtschalter sitzen und was weiß ich. Ja, also wir machen uns ja wirklich bis im kleinsten Detail Gedanken, wie die Nutzer durch den Raum gehen und was sie dabei erleben und was auch sinnvoll von der Anordnung ist. Möchtest du dazu noch was hinzufügen, also deine Sicht auf unseren Beruf?
Ja, gerne. Also du hast jetzt auch über Nutzer gesprochen, Positionen oder Positionierung von Lichtschaltern und dergleichen. Ich will den Architekten nicht absprechen, dass sie darüber sich nicht auch Gedanken machen können oder würden. Ich gehe noch eins weiter. Die Innenarchitektur geht über den Nutzer hinaus. Es ist immer ein Spagat hin auch zum Betreiber. Ja. Also oft die Menschen, also der Nutzer sieht in einem Hotel das sogenannte Front of the House. Das ist alles, was der Gast sieht, was schön sein muss. Es gibt aber noch ein Back of the House. Das ist alles, was den Hotelbetrieb ausmacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein 200-Betten-Hotel hat, 200 Mitarbeiter, in der gehobenen Kategorie ist das. Also jetzt, wenn man jetzt so von 5 Sternen, also gehobene Kategorie ausgeht. Diese 200 Mitarbeiter, die betreiben dieses Hotel. Und schlussendlich, das ist ein großer Teil oder mit der größte Teil vom Erfolg, vom finanziellen Erfolg, den so ein Hotel ausmacht. Und da geht es halt darum, immer den Spagat zu schaffen zwischen Nutzer oder Gast oder Kunde, je nachdem, wo ich mich aufhalte, wird es unterschiedlich bezeichnet. Im Ladenbau ist es immer der Konsument, den ich betrachte, aber ich habe auch den Kunden, das ist mein Auftraggeber, die Marke. Und dann habe ich eben noch die Gestaltung, den Betrieb und die Kosten zu berücksichtigen. Und das ist etwas, all das zusammenzubringen, vergleiche immer im Kreuzworträtsel. Es gibt eine perfekte Lösung dafür. Am Ende muss es aber halt eben für alle passen. Und das ist diese Moderationsaufgabe, die wir haben, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich kann eben nicht nur wie beispielsweise im Hotel Front of the House schön gestalten, weil es muss der ganze Rest funktionieren. Man muss auch immer schauen, wie erhält sich so ein Betrieb. Ich habe ja schon über Objekttauglichkeit von Materialien gesprochen oder Brandverhalten. Das gilt alles zu berücksichtigen. Und das ist halt eben etwas mehr als sich ums Schöne zu kümmern, so wie ich auch schon bezeichnet wurde. Da kommen ja die Damen für das Schöne. Das sind halt eben diese Vorurteile. Und da würde ich eigentlich dem Bauherrn raten, jeder kann das für sich selber entscheiden. Das ist aber im Grunde wie mit einem Kleidungsstück, um jetzt mal einen ganz plakativen, einfachen Vergleich zu ziehen. Ja. Man kann losgehen, sich was Neues kaufen, einfach weil man mal was Neues haben will oder so aussehen will wie die Nachbarin oder wie die Influencerin oder wer auch immer. Und zu Hause stelle ich dann vielleicht fest, dass das Kleidungsstück mir dann doch nicht so gut passt oder über meinem Budget liegt oder auch zu dem Anlass gar nicht passt, für das ich es brauche. Und im Gegensatz dazu kann ich über eine Maßanfertigung nachdenken. Und bei der Maßanfertigung kann ich Wünsche äußern. Ich kann mich zu Passform und Material beraten lassen. Ich kann auch durch meine Auswahl das Budget beeinflussen. Und wenn ich dann noch Sonderwünsche habe, wie beispielsweise, dass das Kleidungsstück sehr warm halten soll, ohne aufzutragen, oder schwarz sein muss, aber nicht nach Dauer aussehen darf, oder ich den Reißverschluss auch ohne meinen Mann aufbekommen möchte, das sind wiederum Sonderwünsche, die kann ich natürlich jetzt von der Stange nicht bekommen. Ich kann aber die beim Nahschneider erhalten, der dann aufgrund seiner Erfahrung und seiner Ausbildung mich berät. Oder eben auch mal einen Kollegen zu Hilfe fragt, wenn er sich nicht so gut auskennt. Und das ist das im Grunde, was ein erfahrener, ausgebildeter Innenarchitekt alles für mich leistet. Und ich kann für ein paar hundert Euro, kann ich mir jetzt so eine Innenraumberatung geben lassen. Das kann ein Innenarchitekt, das kann aber auch eine begabte Person oder jemand, der eben so einen Online-Kurs gemacht hat. Und ich glaube, wenn das für mich als Kunden das Richtige ist, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Ja. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Schade ist halt für uns Innenarchitektur, nur in der öffentlichen Wahrnehmung wird da kein Unterschied gemacht oder es fehlt die Aufklärung dazu und das ist für uns natürlich schlecht.
Ja. Total schön, wie bildhaft du das gerade auch nochmal dargestellt hast mit dem Unterschied. Ja, wir machen wirklich ja maßgeschneiderte, maßgefertigte Konzepte für unsere Bauherren. Und gibt es denn noch Dinge, die du den Bauherren mit an die Hand geben würdest als Entscheidungshilfe wirklich? Also wenn jetzt hier ein Bauherr zuhört und sich denkt, okay, ich habe jetzt bald ein Bauvorhaben und ich bin mir nicht sicher, brauche ich einen Innenarchitekten, brauche ich einen Architekten? Ja, also was sind denn so vielleicht Punkte, anhand derer er entscheiden kann, ob er jemanden braucht, der da ausgebildet ist, der das studiert hat, oder ob es eben auch eine einfache Beratung durch egal wen, der da einfach eine Affinität dafür hat, auch tut.
Also sagen wir mal, ich habe mit vielen Bauherren in meiner Berufslaufbahn habe ich schon das Feedback bekommen, ohne dich, ohne sie wäre es nicht so gut geworden. Auch tatsächlich, wenn ich mal freundschaftlich im Freundschaftsdienst beraten habe, kam auch das Feedback, das Gespräch mit dir war das Wichtigste, das wir geführt haben, im Hinblick auf den Umbau von unserem Haus. Also insofern kann ich eigentlich immer zu einem Gespräch raten, um mal vorzufühlen. Der große Unterschied nach meiner Erfahrung liegt in der sogenannten Grundlagenermittlung. Wir arbeiten ja im Bauwesen mit der Honorarordnung für Architekten, Ingenieure. Der unterliegen auch die Innenarchitekten und da gibt es eine Phase 1, das ist die sogenannte Grundlagenermittlung. Und diese Grundlagenermittlung ist eigentlich nur dazu da, um Bauunterlagen zu sichten und so weiter. Und dann geht es aber auch dort um die Auftragsklärung. Und bei der Auftragsklärung, da sind die Innenarchitekten die Psychologen, die Moderatoren, die Nachfrager, eben genau das, um zurückzukommen zum Kleidungsstück. Zu welchem Anlass möchten Sie das tragen? Wie möchten Sie sich darin fühlen? Wie ist Ihr üblicher Ablauf bei einer Veranstaltung, also bei der Veranstaltung, zu dem Sie dieses Kleidungsstück tragen? Das sind alles Fragen. Der gute Innenarchitekt wird der Sache komplett auf den Grund gehen. Was möchten Sie erreichen? Für welche Lebensdauer planen Sie das Gebäude, den Laden, das Büro? Wie ist die Zielgruppe? Wie sind Ihre Mitbewerber? Das sind alles Fragen, die wird der ausgebildete und erfahrene Innenarchitekt fragen. Und wenn Sie sich selber alle diese Fragen beantworten können und ein Briefing schreiben können, das ein Fachplanungsteam auch versteht, dann brauchen Sie vielleicht den Innenarchitekten nicht. Aber nach meiner Erfahrung ist oft da das Manko, dass Bauherren eigentlich nicht so ganz genau wissen, was sie brauchen und was sie alles berücksichtigen müssen und dass der Innenarchitekt da viel Vorleistung macht und viel diese Arbeit erbringt, zu unserem Leidwesen auch oft später nicht weiter beauftragt wird, sondern Architekten dann die Ausführungen übernehmen und wir für diese aufwendige Grundlagenermittlung, die gerade mal mit 2% der Honorarsumme bewertet wird, in der Folgebeauftragung leer ausgehen. Mhm. Das heißt, also wir klären den Auftrag, wir machen diese Grundlagenermittlung, wir planen dann vielleicht noch bis zur Entwurfsplanung und dann heißt es, ach, jetzt kann das aber doch der Ladenbauer, der Hotelbauer oder der Architekt mitmachen, weil die Entwurfsplanung ist abgesprochen. Aber das echte Honorar liegt leider in den Leistungsphasen dahinter und da sind wir gern mal ausgenommen. Und das ist halt auch etwas, was schade ist.
Ja, das ist wirklich schade. Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
Und eben auch nicht gerechtfertigt. Entschuldigung, Eva, das
unterbrochen. Alles gut. Ja, also ich fand, das war jetzt gerade nochmal ein sehr schöner Einblick auch, was das tatsächlich für Konsequenzen dann hat. Für uns als Innenarchitekten, aber auch eben für die Bauherren, wenn sie eine Entscheidung treffen, aber eben nicht so wirklich Bescheid wissen, was sie eigentlich brauchen, dann kann es eben auch mal im späteren Verlauf dann mehr kosten, weil die Grundlagenermittlung eben nicht ordentlich gemacht wurde und weil sie sich vielleicht auch ihren Zielen gar nicht so bewusst sind. Und du hast es so schön gesagt, wir sind da wie die Psychologen. ja, so fühlt man sich wirklich manchmal, wenn man in so einem Gespräch ist, weil man wirklich ganz tief rein hört und versucht auch zwischen den Zeilen zu lesen, was ist denn wirklich das, was wichtig ist und was ist wirklich von Belang und was sind vielleicht auch Befindlichkeiten von einzelnen Nutzern, die aber ja dann einfach unter dem Kompromissgedanken vielleicht hinten runterfallen müssen, weil wir müssen ja letztendlich immer das große Ganze im Blick behalten. Ich sag's immer so schön, wir haben so den 360-Grad-Blick. Ja, wir wollen alles letztendlich dann auf dem Schirm haben und dann zusammenführen, dass es letztendlich dann ein gutes Ergebnis gibt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, 360-Grad-Blick. Mit dir würde ich jetzt gerne einen Ausblick machen, nämlich wir sind schon fast am Ende leider unserer Podcast-Folge. Es war wieder sehr, sehr schön und ich glaube, da war auch für einige Hörer richtig viel dabei. Und jetzt möchte ich dir gerne noch 2 Fragen stellen, die ich immer allen meinen Podcast-Gästen am Schluss noch stelle. Und zwar, es geht hier ja auch vor allem ums Business, also es ist ein Business-Podcast und gerne würde ich dich fragen, du hast ja schon sehr viel Erfahrung, was ist das denn so ein Business-Tool, was du jeden Tag nutzt und wo du sagst, das erleichtert mir wirklich die Arbeit total?
Also Eva, mein wichtigstes Business-Tool ist ein A5-Jahreskalender mit Kalenderwochen. Und den trage ich ständig mit mir herum. Der ist hat auch eine Größe, wo das geht. Und das hilft mir beim vorausschauenden Planen und vor allen Dingen zum Visualisieren gegenüber Kunden, Kollegen, mit welchem Hinblick wir im Vorlauf auf Lieferzeiten, aber auch Genehmigungsfristen arbeiten müssen, um Projekte im Wunschterminplan fertigstellen zu können. Weil für den Kunden ist oft nicht transparent, wir haben die Umsetzung, ist doch erst im August. Warum müssen wir denn da im April mit der Ausschreibung spätestens fertig sein? Ja, dann kann ich das mal aufzeigen, Lieferzeit, Ausschreibungsfrist und so weiter. Ja. Ferienzeiten, und das ist mir ein hilfreiches Tool, das ich auch immer an alle meine Mitarbeiter verteile. Es wird immer einmal im Jahr bestellt, dass jeder sowas auf dem Tisch hat.
Total gut. Ja, hast du auch nochmal einen wichtigen Aspekt nämlich angesprochen mit den ganzen Vorlaufzeiten und so weiter. Das bringt ja wirklich die Erfahrung mit sich, dass man da dann auch weiß, hey, lieber Bauherr, das ist schön und gut, dass du jetzt in 3 Monaten eröffnen willst, aber rein rechnerisch ist es schon gar nicht möglich. Hier, ich kann es dir zeigen anhand meines Kalenders. Richtig gut. Mhm. Dann vielleicht noch, ja, die Frage, die mag ich total gerne, nämlich gibt es einen Business-Tipp, den du mal bekommen hast, an den du dich heute noch erinnerst, weil er dir so weitergeholfen hat oder weil er so gut war?
Ja, da gibt es 2 Sachen, die ich nennen möchte.
Gerne.
Das eine ist von meinem amerikanischen Chef, als ich noch eine Festanstellung bei der war. Der sagte immer zu mir: If you fail to plan, you plan to fail. Und das heißt übersetzt: Wenn du es versäumst zu planen, du planst dein Versäumnis. Mhm. Du planst dein Scheitern.
Ja.
Und das hat auch nochmal was mit dem A5-Jahreskalender zu tun. Das hat sich absolut bewahrheitet, wenn ich nicht plane rechtzeitig, dann plane ich mein eigenes oder das Scheitern des Bauherrn diesbezüglich. Mhm. Das war ein wichtiger Tipp, der sich leider immer wieder bestätigt, wenn das mir mal passiert. Deswegen bin ich sehr akribisch in der Kalenderpflege unter anderem. Und als Arbeitgeberin, auch vom gleichen Chef, ein Tipp, der immer in diesen Phasen auch gerne gesprochen hat, you can teach anything but attitude. Mhm. Und das habe ich auch schon teilweise leidvoll erfahren als Arbeitgeberin. Ich kann jemandem alles beibringen, wenn er die richtige Einstellung zum Beruf hat und zu unserer Arbeit, dann kann ich ihm alles beibringen. Aber wenn er die Einstellung nicht hat, dann kannst du es vergessen. Und ja, das sind so zwei Tipps, die ich immer wieder beherzige und die ich auch gerne weitergebe.
Total schön. Vielen, vielen Dank. Da habe ich auch noch mal einiges für mich mitgenommen. Das mit der Einstellung, da werde ich auch noch länger drüber nachdenken, weil das ist richtig wichtig, gerade auch für mich und wahrscheinlich auch so für einige andere, die gerade zuhören. Und ja, total schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du gerne noch irgendwas loswerden, über was wir noch gar nicht gesprochen haben? Oder sagst du, nee, so ist es rund?
Ja, also in Bezug auf Ausbildung und Bauherren und wir haben viel ausgetauscht. Danke, dass du nochmal nachfragst. Natürlich, wer sich weiter informieren möchte über meine Arbeit, die stets möglichst professionell und auf hohem Niveau ist, kann man sich informieren auf meiner Website unter www.brandinterials.de. Und da sieht man, was wir schon alles gemacht haben und was Innenarchitekten leisten können. Das überrascht manchmal auch Architekten.
Ja, total schön. Ich packe natürlich alle deine Kontaktinfos auch wie immer in die Shownotes. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Michaela. Und auch an die Hörer jetzt noch ein herzliches Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch unter den Posts zu der Folge einen Kommentar da lasst, was ihr für euch mitgenommen habt. Und ja, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr die Folge hört. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken, Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.